Hallo und herzlich willkommen bei Hausgefragt, dem Podcast zur Baufinanzierung von Dr. Klein. Mein Name ist Anna Kommens und heute haben wir uns ein besonderes Format für euch ausgedacht, denn uns erreichen immer mal wieder Fragen über Social Media, über Instagram, Facebook oder YouTube und wir beantworten die natürlich in den Kommentaren oder auch als direkte Nachricht. Aber wir haben uns gedacht, wir fragen euch einfach mal, was sind denn eure brennendsten Fragen? Und einen Teil davon, nämlich die, die ihr am häufigsten gestellt habt, die haben wir heute mitgebracht. Und die beantworte nicht ich, sondern ich habe mir jemanden Kompetenten gesucht. Das ist Mike Korpion. Er ist Spezialist für Baufinanzierung in Lübeck. Und er steht uns heute Rede und Antwort zu euren Fragen. Ich freue mich, dass du da bist, Mike. Hallo.
Hallo, Anna.
Ja, Mike, dann starten wir doch mal direkt rein. Also, die eine Frage, die häufiger kam, war: Das Haus oder die Wohnung, die werden 2026 fertig. Ist es denn dann schon sinnvoll, eine Finanzierung jetzt sich zu sichern oder abzuwarten? Was ist besser?
Genau, also ich würde hier einmal unterscheiden, die Situation, Haus wird 2026 fertig. Aus meiner Sicht gibt es nur einen einzigen Weg, wo man sich diese Frage stellen könnte, nämlich dann, wenn das Objekt schlüsselfertig übergeben wird und auch dann der Kaufpreis erst fällig wird. In normalen Projekten, wo ich einen Bau habe, entweder von Eigentumswohnungen oder auch von Häusern, ist es ja in der Regel so, dass ich Abschläge im Zuge des Baufortschrittes zahle und dementsprechend sich die Frage gar nicht stellt, sondern ich ja von Anfang an eigentlich zahlen muss und den Bauträger oder der Baufirma sozusagen die Rechnung begleiche. Es gibt eine Situation, wie eben gesagt, wenn ich schlüsselfertig das Objekt kaufe und erst dann die Zahlung fällig wird, wo man drüber nachdenken könnte. Aber aus meiner Sicht sollte man nie darüber nachdenken, das zu schieben, sondern von Grund auf immer dann, wenn ich einen Vertrag eingehe, der mich verpflichtet, Zahlungen zu leisten, sicherzustellen, dass ich dieses Kapital auch zur Verfügung habe. So, denn es gibt einfach Situationen, die man ja vorher gar nicht sich erahnen kann. Beispielsweise der Bauträger fängt mit dem Bau an und mittendrin kündigt mich mein Arbeitgeber. So, dann habe ich zwar noch die Chance, mir einen neuen Arbeitgeber zu suchen, bin aber in der Probezeit, habe eventuell eine Befristung und meine Kreditwürdigkeit steht in dem Moment auf der Kippe. Das heißt, die Gefahr ist einfach da, dass ich diesen Kredit, den ich haben möchte, gar nicht mehr bekomme. Und deswegen das A und O und das Allerwichtigste, was man sich eher fragen sollte, wenn ich einen Vertrag eingehe, der mich zur Zahlung verpflichtet, habe ich dieses Kapital oder benötige ich dazu Fremdkapital? Und dann sollte zu dem Zeitpunkt auch sichergestellt sein, dass man dieses Kapital aufgenommen hat.
Okay, also du sagtest jetzt, ein Haus fertig, dass man das in 2026 dann fertig ist und dass man auf einmal bezahlen muss, das kann eigentlich nur sein, wenn es eben schlüsselfertig ist, sonst hat man die unterschiedlichen Gewerke und die reichen dann die Rechnungen ein und dann ruft man das sozusagen sukzessive schon von der Finanzierung ab. Und ich habe verstanden, wenn ich Fremdkapital brauche, dann macht es Sinn, so früh wie möglich zu starten und zu gucken, was ist denn möglich? Sichere ich mir das vielleicht schon? Ich habe auch verstanden, ich habe dann ja vielleicht auch ein bisschen mehr Möglichkeiten, ne? Wenn ich genügend Zeit habe, wenn es dann schnell gehen muss, dann kann ich vielleicht auch die Zinsen nicht mehr beobachten, oder?
Genau, richtig. Und so hat man einfach von Anfang an die Sicherheit, zu welchem Zins und dass man das Kapital hat für das Projekt, was umgesetzt werden soll und nicht irgendwas dazwischen kommt. Das kann ja auch passieren. Wir haben das im März ja jetzt gerade erlebt, dass auf einmal der Zins durch eine politische Entscheidung von einem auf den anderen Tag um 0,5% gestiegen sind. Das kann so ein Projekt von heute auf morgen natürlich vielleicht nicht in die Richtung nicht darstellbar schieben, aber zumindest deutlich teurer machen.
Eine weitere Frage war auch, was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen einem festen und einem variablen Zinssatz?
Bei einer Festzinsbindung vereinbare ich mit der Bank, also für einen gewissen Zeitraum, das sind in der Regel 15, 15 bis hin zu 30 Jahren oder auch länger, einen festen Zinssatz für mein Darlehen. Das heißt, egal wie sich der Zinsmarkt verändern sollte, ich kann immer ganz genau kalkulieren, wie viel Geld die Bank von mir für den Kredit bekommt. Bei einem variablen Zinssatz kann sich dieser halt jederzeit ändern. Es gibt da unterschiedliche Formen des variablen Darlehens. Einige Banken nehmen einen Zins an, haben die Möglichkeit, alle 3 Monate den Zins zu verändern. Manche nehmen ein variables Darlehen an und lassen die trotzdem 2 Jahre diesen Zins so. Der ist aber deutlich höher als ein Festzins. Dieser variable Zins macht nur dann Sinn, wenn ich weiß und plane, dieses Geld schnell wieder zurückzuzahlen und einfach diese Flexibilität brauche. Weil wenn ich erstmal 10 Jahre eine Festzinsbindung eingegangen bin, im schlimmsten Fall will die Bank das Geld halt erst in 10 Jahren von mir haben und lässt eine vorzeitige Rückzahlung nicht zu.
Okay. Dann haben wir auch eine ganz interessante Frage. Wie ist euer Zinssatz? Könnt ihr mit der Hausbank mithalten?
Ja, die Frage ist tatsächlich interessant, wenn man sich ein bisschen mit der Arbeitsweise von Dr. Klein und dem Geschäftsmodell auseinandersetzt, dann stellt man fest, dass wir ein Kreditvermittler sind. Das heißt, wir haben nicht den einen Zins, sondern wir vergleichen ja von mehreren 100 Banken die Zinssätze für genau diese unterschiedlichen Fallkonstellationen, mit denen unsere Kunden ja, zu uns kommen. Und bei der Hausbank, häufig wird dieses Wort verwendet, wenn es die regionale Volksbank ist oder auch die Sparkasse. Und man kann nicht pauschal sagen, ob wir mithalten können, ob wir besser sind oder ob wir schlechter sind, weil das hängt immer ganz von dem Angebot der regionalen Bank ab. Was aber wichtig ist, einfach, wir vergleichen ja alle Banken und in vielen Situationen auch die Hausbank. Also auch die Hausbank ist bei uns mit auf dem Portal und wir vergleichen die Zinsen und schauen grundsätzlich einfach, welches Angebot das günstigste ist. Aus meiner Sicht macht das eigentlich gar keinen Sinn und gibt es keine Situation, wo man diesen Vergleich nicht anstreben sollte. Also selbst wenn man bei seiner Hausbank ein für sich offensichtlich gutes Angebot erhalten hat, dann ist zumindest der Abgleich mit anderen Angeboten nochmal sinnvoll, um sich selbst zu bestätigen, damit man einfach weiß, dass es ein gutes Angebot ist, oder im Notfall festzustellen, dass es vielleicht doch noch günstigere Angebote gibt. Dementsprechend würde ich, auch wenn ich von einer Hausbank ein für mich erstmal augenscheinlich attraktives Angebot erhalten habe, würde ich immer in den Zinsvergleich gehen, um einfach ja, dieses günstige Angebot im besten Fall dann zu bestätigen. Denn bei den Hausbanken haben wir tatsächlich alles Mögliche schon erlebt. Also von, dass das Finanzierungsangebot über 1% teurer war, als was der Markt angeboten hat. Bis hin, dass die Hausbank ein Angebot gemacht hat, was fast 0,5% günstiger als der Markt war. Das hat gerade bei den Hausbanken natürlich damit zu tun, dass dort kleine Hierarchien sind. Der Vorstand sitzt manchmal zwei Treppen höher und hat die Möglichkeit, Entscheidungen individuell zu treffen. Und gerade wenn eine langjährige Geschäftsbeziehung steht, vielleicht die Familie dort auch Kunde ist, gewisse Vermögenswerte da sind, dann ist die Betrachtung der Hausbank auf die Situation nochmal anders als eine Fremdbank, die den Kunden ja jetzt nagelneu beurteilen muss. Aber genau, um das festzustellen, macht es auf jeden Fall immer Sinn, den Vergleich anzustreben.
Und vielleicht da noch eine kleine Ergänzung. Also zum einen macht es ja auf jeden Fall Sinn, auch nicht nur die Rechner, die gibt es ja auf unserer Homepage auch, um sich so einen Zinssatz errechnen zu lassen. Aber es macht auf jeden Fall Sinn, ins Gespräch zu gehen, weil wie du auch sagtest, es ist sehr, sehr, sehr individuell, der Zinssatz. Der hängt ja nicht nur von der Immobilie ab, sondern auch von den Einkommensverhältnissen etc., von dem Wert der Immobilie und dem Wert der Immobilie und nicht nur dem Kaufpreis, genau. Und deswegen auf jeden Fall ist es sinnvoll, ins Gespräch mit einem unserer Beratenden zu gehen, die gibt es ja überall in Deutschland und diese Gespräche sind ja kostenfrei und unverbindlich. Das heißt, man hat eigentlich kein, also nicht nur eigentlich, man hat kein Risiko. Hat sich Zeit gespart, man hat im besten Fall Geld gespart und kann einfach mal fragen, wie sieht denn euer Angebot aus?
Ja, der einfache Weg, wie er früher gang und gäbe war, ist ja, ich gehe zu der einen Bank, gehe aus der Tür raus, gehe zur nächsten Bank. Um den Vergleich, den wir hier innerhalb von Minuten aufstellen können, selbst persönlich durchzuführen, müsste ich mir ja 3 Monate Urlaub nehmen, um alle Banken abzulaufen, ne? Und dementsprechend, ja, also macht es auf jeden Fall Sinn, dort mit einem Berater ins Gespräch zu gehen und die individuelle Situation miteinander zu vergleichen. Und es sind viele kompetente Berater, die natürlich auch die Möglichkeit haben, links und rechts über den Tellerrand hinauszuschauen und vielleicht auch aufzuzeigen, dass vielleicht andere Wege noch günstiger sein können, wo man einfach mal um die Ecke denkt.
Okay, super. Dankeschön. Eine Frage, die uns auch erreicht hat oder die uns auch immer wieder erreicht, ist das Thema KfW-Förderung bei Bestandsobjekten. Gibt es da welche?
Ja, grundsätzlich schon. Also wir haben aktuell die KfW-Förderung für die energetische Sanierung. Das heißt das Programm KfW 261, was also auch für Bestandsobjekte, die bereits in meinem Bestand sind und saniert werden sollen, genutzt werden kann, wenn ich einen gewissen energetischen Standard erreiche. Das ist aktuell förderfähig der KfW 85-Standard. Genauso ist es aber auch, wenn ich eine bestehende Immobilie erwerbe und plane, sie zu sanieren, dann gibt es nochmal das KfW 308. Das ist für junge Familien, die planen, dieses Objekt energetisch zu sanieren. Es gibt zusätzlich, wir reden häufig nur über KfW, es gibt ja auch zusätzlich von der BAFA die Investitionszuschüsse für Einzelmaßnahmen. Das heißt, hier reden wir nicht über Kreditmittel, sondern die Bezuschussung mit Kapital für die geplanten Maßnahmen. Auch das ist natürlich eine Art der Förderung, hier einfach nicht in Form eines Kredites. Das heißt, ich nehme, um die Maßnahme umzusetzen, erstmal einen ganz normalen Kredit bei der Bank auf und bekomme dann aber einen Teil der Investitionskosten zurück, und kann dementsprechend schon im Finanzierungsaufbau schauen, ob ich vielleicht einen Teil der Finanzierung direkt, nachdem der Zuschuss geflossen ist, zurückzahlen kann. Genau. Altersgerechter Umbau ist ein Thema. Erneuerbare Energien sind ein Thema. Also ja, auch bei Bestandsimmobilien und nicht nur bei Neubauten gibt es KfW-Förderungen und Bezuschussungen, die man nutzen kann.
Also auch durchaus attraktive, habe ich jetzt so ein bisschen rausgehört. Muss man wahrscheinlich auch wieder individuell gucken, ne?
Ja.
Dann haben wir eine Frage. Bauzinsswap, wozu dient dieser?
Ja, die Frage klingt erstmal leicht. Die Komplexität dahinter ist ziemlich groß und eigentlich, ja, dieses Bauzins-Swap an sich gibt es eigentlich gar nicht. Ich hole mal ein bisschen aus, versuche mal ein bisschen deutlich zu machen, was ist der Swap denn eigentlich, worum geht's? Er hat mit dem normalen Baufinanzierungsgeschäft, über das wir uns hier unterhalten, eigentlich nicht viel zu tun, so gut wie gar nichts zu tun, sondern ist eher ein Geschäft, was unter Instituten, Banken, Bauträgern, großen Firmen stattfindet. Ich erkläre aber mal ganz kurz, was das ist, damit ja, wir das Thema nicht im Dunkeln lassen. Beim Swap handelt es sich darum, dass ein Derivatgeschäft, also ein reines Zinszahlungsgeschäft zwischen zwei Kunden, also in dem Fall der Bank und einer weiteren Institution, Firma, was auch immer, Bauträger, festgemacht wird auf eine fiktive Summe. Das heißt, hier fließen gar keine Kreditmittel, sondern man sagt, beide zahlen sich gegenseitig auf eine Darlehenssumme, als Beispiel mal 5 Millionen Euro. Da merkt man schon, wir reden dort über Summen, die nicht im normalen Verbraucherbereich sind. Auf 5 Millionen Euro zahlen sie sich gegenseitig Zinsen. Die Bank zahlt dem Vertragspartner einen variablen Zins und der Vertragspartner zahlt der Bank einen festen Zins. Der variable Zins ist in dem Moment meistens etwas tiefer als der vereinbarte Festzins. Warum sollte man sowas machen? Also als Beispiel mal, ich gebe der Bank fest 4% Zinsen und sie gibt mir variabel 3,7% zurück. Mache ich natürlich jedes Jahr 0,3% Verlust. Jetzt der Hintergrund, warum es diesen Swap gibt und wo der Sinn macht, ist als Beispiel, ich bin Bauträger und ich habe gerade ein großes Projekt, wo ich 5 Millionen Euro brauche, um die Wohnung zu kaufen. Bauträger können keine festen Zinsvereinbarungen abschließen, weil die natürlich im Zuge des Abverkaufs der Wohnung das Geld dann auch wieder direkt an die Bank zurückgeben wollen. Deswegen ist ein variabler Zins notwendig. Das heißt, ich vereinbare mit einer Bank einen Kredit über 5 Millionen Euro zu einem variablen Zins von heute 3,7%. Jetzt besteht natürlich die Gefahr, dass in Zukunft der Zins steigt und ich möchte aber meine Kosten oder mein Risiko dieser Zinssteigerung absichern. Und in dem Moment trifft dieser Swap sozusagen ein. Das heißt, ich gehe auf eine andere Bank zu und sage, liebe Leute, ihr gebt mir jetzt den variablen Zins, der gleiche, den ich an die andere Bank zahle, über 3,7 und kriege dafür 4% von mir. Meine 4% sind fest, eure 3,7 sind variable. Wenn jetzt der Zins am Markt steigen sollte, steigt ja sowohl der variable Zins, den der Kunde an die Bank zu zahlen hat für die 5 Millionen Euro Kredit, als auch der variable Zins, den der zweite Vertragspartner ihm zurückzahlt. Somit gleichen sich die beiden variablen Zinszahlungen aus und er hat eigentlich nur den Festzins zu zahlen. Und wenn der Zins auf über 4% steigt, hat er somit mit seinem Festzins ja dieses Risiko ausgehebelt. In allen anderen Konstellationen, wenn der Zins identisch bleibt oder sogar am Markt sinkt, liegt das Risiko natürlich vollständig auf der Seite des Vertragspartners, des Kunden, weil er ja von Anfang an schon 0,3% mehr gezahlt hat und wenn der Zins am Markt sinkt, zahlt er ja sogar deutlich mehr. Das heißt, es ist eigentlich ja eine Spekulation auf den Zinsmarkt und der Wunsch nach Absicherung von einer variablen Finanzierung.
Und die letzte Frage, die wir noch haben, ist, wie funktionieren denn Finanzierungen mit einem Bausparvertrag?
Genau, bei Finanzierung mit einem Bausparvertrag gibt es zwei Herangehensweisen. Das eine ist das sogenannte tilgungsausgesetzte Darlehen. Da steckt die Erklärung schon etwas in dem Wort, und zwar Tilgungsaussetzung. Ich nehme also ein Darlehen auf, zahle an die Bank nur den Zins und statt zu tilgen, wird dieser Anteil als Sparrate in einen Bausparvertrag gepackt. Das hat auf der einen Seite den Nachteil, dass ich erstmal in den ersten Jahren immer die gleiche Zinszahlung habe. Das heißt, mein Darlehen verringert sich nicht. Auf der anderen Seite spare ich in den Bausparvertrag an und Bestenfalls ist dieser Bausparvertrag immer nach Ende der Zinsbindung des Darlehens zuteilungsreif. Und ich habe dann aber den Vorteil, dass mein Anschlusszins aus dem Bausparvertrag halt schon von Abschluss an gesichert ist. Das heißt, ich weiß vom ersten Tag bis zum letzten Tag ganz genau, wie hoch mein Zins sein wird und mit welchen Raten ich zu planen habe. Und kann so dementsprechend sehr, sehr gut kalkulieren. Der zweite Weg, mit einem Bausparvertrag zu arbeiten, ist der Abschluss eines ganz normalen Annuitätendarlehens, wo ich also eine Zinszahlung und eine Tilgungsleistung habe. Auch da weiß ich nach Ende der Zinsbindung, wie viel Kredit noch offen ist und habe die Möglichkeit, mit einem Bausparvertrag die Anschlussfinanzierung zu sichern. Das ist dann nicht mehr Teil der Finanzierung, also in dem Moment nicht das, was ich verpflichtend mache, sondern das ist eher meine Kür, die ich in Form von ja, einer Alternative zur Sondertilgung sozusagen nutze.
Super. Das waren schon mal die wichtigsten Fragen und die häufigsten Fragen, die uns erreicht haben. Ganz, ganz herzlichen Dank, Mike, für deine Zeit und die vielen wichtigen Einblicke.
Na klar, sehr gerne.
Das waren die Antworten auf unsere wichtigsten Fragen. Wenn noch welche übrig geblieben sind bei euch, dann schreibt uns gerne an hausgefragt@drklein.de. Dort freuen wir uns auch, wenn ihr uns Mails schreibt, wie ihr dieses Format fandet, welche Themen euch noch fehlen und. Alles Feedback ist herzlich willkommen. Wir danken euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.